Haben Sie sich schon einmal gefragt, was das Verteilen von Traktaten bewirken kann? Der folgende Bericht von Pastor Dave Smethurst, London, gibt eine zeugnishafte Antwort darauf. Es ist eine sehr außergewöhnliche Geschichte, von der ich Ihnen jetzt erzähle. All das begann vor ein paar Jahren in einer Baptistengemeinde im Kristallpalast im Süden von London. Wir waren schon am Ende des Sonntagsgottesdienstes angelangt. Da stand ein Mann in den hinteren Reihen auf, hob seine Hand und fragte: "Entschuldigen Sie, Herr Pastor, darf ich noch ein kurzes Zeugnis geben?" Ich schaute auf meine Uhr und willigte einschränkend ein: "Ich gebe Ihnen 3 Minuten. Sogleich begann der Mann mit seiner Geschichte. "Ich bin erst vor kurzem hierher gezogen. Vorher lebte ich in Sydney in Australien. Vor ein paar Monaten besuchte ich dort einige Verwandte und spazierte auf der George Street entlang. Sie erstreckte sich vom Geschäftsviertel von Sydney bis hin zu den Wohnvierteln, dem sogenannten Rock. Ein etwas seltsam wirkender, kleiner, weißhaariger Mann trat aus einem Ladeneingang heraus. Er drückte mir ein Traktat in die Hand und fragte: "Entschuldigung, mein Herr, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben?" Ich war verblüfft über diese Worte, denn noch nie hatte mich jemand so etwas gefragt. Ich dankte ihm höflich, aber während der langen Heimreise nach London war ich darüber ziemlich verwirrt. Ich nahm daraufhin Kontakt mit einem Freund auf, der Gott sei Dank Christ ist, und er führte mich zu Christus. Alle applaudierten und begrüßten ihn herzlich in ihrer Gemeinschaft, denn die Baptisten mögen Zeugnisse dieser Art. Eine Woche darauf flog ich nach Adelaide im Süden Australiens. 10 Tage später, es war gerade in der Mitte einer 3-tägigen Vortragsreihe in einer der dortigen Baptistengemeinden, kam eine Frau auf mich zu und ersuchte mich wegen einiger Ratschläge. Ich fragte sie zunächst nach ihrer Stellung zu Christus. Sie antwortete darauf wie folgt: "Ich habe einmal in Sydney gewohnt und vor ein paar Monaten besuchte ich dort einige Freunde. Auf der George Street erledigte ich noch einige Einkäufe, als ein seltsamer, kleiner, weißhaariger Mann aus einem Geschäftseingang auf mich zukam und mir ein Traktat anbot mit den Worten: 'Entschuldigung, meine Dame, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben?' Ich war durch diese Worte beunruhigt. Wieder zu Hause in Adelaide, wo ich von einer Baptistengemeinde ganz in meiner Nähe wusste, suchte ich den dortigen Pastor auf. Nach dem Gespräch führte er mich zu Christus. So kann ich Ihnen sagen, dass ich jetzt Christ bin." Ich war jetzt doch sehr erstaunt. 2-mal innerhalb von nur 2 Wochen und in so weit voneinander entfernten Orten hatte ich dasselbe Zeugnis gehört. Dann flog ich zu einem weiteren Dienst in der Mount Pleasant Church nach Perth im Westen von Australien. Als meine Vorträge dort beendet waren, lud mich der Gemeindeälteste zum Essen ein. Dabei erkundigte ich mich, wie er denn Christ geworden sei. Er erklärte mir: "Mit 15 Jahren kam ich in diese Gemeinde, ohne jedoch eine wirkliche Beziehung zu Jesus zu haben. Ich machte einfach alles nur so mit, wie alle anderen auch. Aufgrund meiner geschäftlichen Fähigkeiten und Erfolge wuchs auch mein Einfluss in der Gemeinde. Vor 3 Jahren war ich dann auf einer Geschäftsreise in Sydney. Ein widerlich und geradezu boshaft aussehender kleiner Mann trat aus einem Ladeneingang heraus und hielt mir eine religiöse Schrift hin, billiger Ramsch, und konfrontierte mich mit der Frage: 'Entschuldigung, mein Herr, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben?' Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich ein Ältester bei den Baptisten sei. Er aber wollte mir gar nicht zuhören. Den ganzen Weg nach Hause von Sydney nach Perth kochte ich vor Zorn. Auf sein Mitgefühl hoffend, erzählte ich meinem Pastor von dieser merkwürdigen Begebenheit. Doch dieser wollte mir nicht zustimmen. Er hatte mich schon vor Jahren damit beunruhigt, dass ich keine Beziehung zu Jesus haben könnte, und er hatte recht damit. So führte mich mein Pastor vor 3 Jahren zu Jesus. Ich flog wieder zurück nach London und bald darauf sprach ich auf der Keswick-Versammlung im Lake District. Dort berichtete ich von diesen 3 sonderbaren Zeugnissen. Am Ende dieser Vortragsreihe kamen 4 ältere Pastoren nach vorn und erzählten, dass auch sie inzwischen 25 bis 30 Jahre zurückliegend durch dieselbe Frage bei gleichzeitiger Übergabe einer kleinen Schrift auf der George Street gerettet wurden. In der folgenden Woche flog ich zu einer ähnlichen Versammlung wie jener in Keswick und sprach vor Missionaren in der Karibik. Auch dort erzählte ich dieselben Zeugnisse. Am Ende meines Vortrags kamen 3 Missionare nach vorn und erklärten, dass auch sie 15 bis 25 Jahre zuvor durch das Zeugnis und genau diese Frage eben jenes kleinen Mannes auf der George Street in Sydney gerettet wurden. Meine nächste Vortragsreise führte mich nach Atlanta, Georgia, USA. Dort hatte ich auf einer Versammlung von Schiffskaplanen zu reden. 3 Tage lang referierte ich hier zu über 1000 Schiffskaplanen. Danach lud mich der Hauptkaplan zu einem Essen ein. Bei der Gelegenheit fragte ich ihn, wie er einmal Christ geworden sei. Es war wie ein Wunder. Ich war Matrose auf einem Kriegsschiff und führte ein verwerfliches Leben. Wir führten Flottenübungen im Südpazifik durch und erneuerten im Hafen von Sydney unsere Vorräte. Wir ließen uns total gehen. Ich war völlig betrunken, stieg in einen falschen Bus ein und in der George Street wieder aus. Beim Aussteigen dachte ich, ein Gespenst zu sehen, als da ein Mann vor mir auftauchte, mir ein Traktat in die Hand drückte und sagte: Seemann, bist du gerettet? Kommst du in den Himmel, wenn du heute Nacht stirbst? Die Furcht vor Gott ergriff mich unmittelbar. Ich war sofort nüchtern, rannte zurück zum Schiff und suchte den Kaplan auf. Er führte mich zu Christus. Bald begann ich mich unter seiner Anleitung für den Dienst vorzubereiten. Nun habe ich die Verantwortung über 1000 Schiffsgeistliche, die heute Seelen zu gewinnen suchen. 6 Monate später flog ich zu einer Konferenz, zu der sich 5000 indische Missionare in einem abgelegenen Teil Nordostindiens eingefunden hatten. Am Ende lud ihn der Missionsleiter zu einem einfachen Essen in sein kleines, bescheidenes Haus ein. Auch ihn fragte ich, wie er denn als Hindu zu Christus gekommen sei. Ich wuchs in einer sehr privilegierten Position auf. Im Auftrag der diplomatischen Vertretung Indiens bereiste ich die Welt. Ich bin sehr froh über die Vergebung und dass meine Sünde durch das Blut Christi abgewaschen wurde. Ich müsste mich sehr schämen, wenn man herausfinden würde, was ich so alles getrieben habe. Eine Zeit lang führte mich der diplomatische Dienst nach Sydney. Ich erledigte noch ein paar Einkäufe und war beladen mit Spielzeug und Kleidung für meine Kinder. Ich ging gerade die George Street hinunter, als ein höflicher, weißhaariger, kleiner Mann vor mich hintrat, mir ein Traktat anbot und mir eine persönliche Frage stellte. »Entschuldigung, mein Herr, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben?« Ich bedankte mich sehr, aber die Sache ließ mir keine Ruhe. Zurück in meiner Heimatstadt suchte ich unseren Hindu-Priester auf. Er konnte mir nicht helfen. Aber er gab mir den Rat, zu einem Missionar im Missionshaus am Ende der Straße zu gehen, um meine Neugier zu befriedigen. Das war ein guter Rat, denn an diesem Tag führte mich der Missionar zu Christus. Ich gab den Hinduismus sofort auf und begann mich für den Missionsdienst vorzubereiten. Ich verließ den diplomatischen Dienst und bin nun heute durch Gottes Gnade in der Verantwortung über all diese Missionare, die zusammen schon 100.000 Menschen zu Christus geführt haben. 8 Monate später predigte ich in Sydney. Ich erkundigte mich bei dem dortigen Baptistenpastor, ob er wohl einen kleinen älteren, weißhaarigen Mann kenne, der Traktate auf der George Street verteilt. Er bestätigte mir: Ja, ich kenne ihn. Sein Name ist Mr. Chenor. Aber ich glaube nicht, dass er immer noch diesen Dienst tut. denn er ist schon ziemlich alt und gebrechlich. 2 Tage später machten wir uns auf den Weg zu seiner kleinen Wohnung. Wir klopften an die Tür und ein winziger, gebrechlicher alter Mann begrüßte uns. Er bat uns, Platz zu nehmen und bereitete uns einen Tee zu. Er war schon so gebrechlich und die Hände zitterten ihm derartig, dass er ständig Tee in die Untertasse verschüttete. Ich erzählte ihm von all den Zeugnissen der vergangenen 3 Jahre. Dem kleinen Mann rollten die Tränen über die Wangen. Dann begann er mit seiner eigenen Geschichte. Ich war Matrose auf einem australischen Kriegsschiff. Ich führte ein verwerfliches Leben. In einer Krise kam es zum Zusammenbruch. Einer meiner Kollegen, dem ich übel mitgespielt hatte, ließ mich nicht allein und half mir wieder auf. Er führte mich zu Jesus und mein Leben änderte sich von heute auf morgen vollständig. Ich war Gott so dankbar, dass ich ihm versprach, jeden Tag mindestens 10 Menschen ein einfaches Zeugnis von Jesus zu geben. Als Gott mir wieder Kraft gab, fing ich damit an. Manchmal war ich krank und konnte den Dienst nicht tun, doch holte ich all meinen Rückstand auf, wenn es mir wieder gut ging. Nach meiner Pensionierung war dann mein Stammplatz auf der St. George Street, wo ich jeden Tag hunderten Menschen begegnete. Ich erfuhr dort zwar eine Menge Ablehnung, aber es gab auch viele Leute, die meine Traktate höflich annahmen. In den 40 Jahren, seitdem ich dies tue, habe ich bis zum heutigen Tag noch von keinem einzigen Menschen gehört, der dadurch zu Jesus gekommen wäre.
Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir zeigen will. Wie reagierst du auf so einen Auftrag? Da dieser Befehl am Beginn einer sehr bekannten biblischen Geschichte steht, denkst du vielleicht, dieser Auftrag ist ja nicht an mich gerichtet. Das stimmt, teilweise. Vielleicht ist diese Aufforderung aktueller und ja, an mehr Leute gerichtet, als wir zunächst gedacht hätten. Die Geschichte von Abrams Berufung hat viele von Kindesbeinen an begleitet. Darum meinen wir, diese Geschichte kennen wir schon so gut und so lange. Wenn wir uns mit so bekannten Bibeltexten befassen, geschieht es leicht, dass wir mögliche Stolpersteine einfach überfliegen und uns nicht mehr überraschen lassen. Darum kann folgender Vorsatz zu einer gewinnbringenden Vertiefung unserer täglichen Bibellektüre führen. Lies den Text immer wieder so, als wäre es das erste Mal. Als ob du keine Ahnung hast, wie diese Geschichte weitergeht. Du hörst einen Auftrag, wie wird diese Person darauf reagieren? Begegne dem Text immer wieder mit einer neugierigen Haltung. Wer ist dieser Abram? Wie wird er auf den Befehl reagieren? Was bedeutet diese Aufforderung in seinem damaligen Umfeld? Und warum überhaupt erhält er diesen Auftrag? Diese oder ähnliche Fragen können uns immer wieder dazu bringen, überraschende Zusammenhänge zu entdecken, Dinge, die wir zuvor nie gesehen haben. In diesem Sinn lade ich euch ein, mit mir eine Reise anzutreten, auf der wir Abram und Sarai begleiten werden. Diese Reise beginnt heute in Genesis oder 1. Mose Kapitel 12 und wird in den nächsten Predigten fortgesetzt werden. Wir lesen den Predigttext heute aus 1. Mose oder Genesis Kapitel 12, die ersten 3 Verse. Also wenn jemand mitlesen möchte, ich lese heute nach der Elberfelder Übersetzung. Genesis 12, die ersten 3 Verse. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Soweit Gottes Wort. Wer ist dieser Abram, zu dem der Herr spricht? Die Antwort auf diese Frage finden wir im voraufgehenden Kapitel, in Genesis 11. Ab Vers 10 wird dort schematisch ein Stammbaum aufgeführt. Er beginnt bei Sem und geht bis Abram. Wir erinnern uns, Sem war einer der drei Söhne Noahs. In der Sintflut kamen beinahe alle Menschen um, es überlebten nur 8 Personen. Noah und seine Frau, dann seine 3 Söhne und deren 3 Frauen. Diese Söhne heißen Sem, Ham und Japhet. Von Sem, dem Erstgeborenen Noahs, geht also eine Abstammungslinie hinunter bis nach Abram. Auf dem kleinen Handzettel, den ihr bekommen habt, dort seht ihr dieses Bild etwas übersichtlicher, auch wie sich das dann in den nächsten Versen dann im Text dann noch zeigen wird. Der Stammbaum in Kapitel 11 nennt schlicht und einfach die Namen dieser Personen, die diese Abstammungslinie weiterführen, ihre Lebenslänge und dann, wer diese Linie weiterführt. So beginnt die Liste in Vers 10 folgendermaßen. Das ist die Geschlechtefolge Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachshad, 2 Jahre nach der Flut. Und Sem lebte, nachdem er Arpachshad gezeugt hatte, 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So lautet die Beschreibung der einen Generation, dann folgt die nächste Generation und Arpachshad lebte so lange, zeugte diesen jungen Mann und dann zeugte er noch weitere Söhne und Töchter. So wird immer nur der Name herausgegriffen, der diese spezifische Linie weiterführt. So gelangen wir in großen Schritten über eine lange Zeit hinweg bis nach Vers 26. Und hier steigen wir jetzt in den Text ein. Kapitel 11, ab Vers 26 und dann bis Vers 32. Und Terach lebte 70 Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran. Und das ist die Geschlechterfolge Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Haran zeugte Lot. Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur, der Stadt der Chaldäer. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name von Abrams Frau war Sarai. Und der Name von Nahors Frau war Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Wie in einem Höhenflug, wie in etwa 12.000 Höhenmetern, fliegt der Erzähler über Jahrhunderte der Geschichte einfach so hinweg, greift diese einzelnen Namen hinaus und bringt uns so von diesem einen Zeitpunkt in weite Ferne in einen anderen Zeitpunkt. In Vers 26 verlässt er diese hohe Ebene, er gelangt zu Terach. Es ist wie, als ob er diesen Mann herauszoomt, die Höhe verlässt und plötzlich verhältnismäßig viele Details dieser Geschichte nennt. Der Erzähler verlangsamt also sein Erzähltempo. Das sind wichtige Hinweise in einer Erzählung, die uns darauf aufmerksam machen wollen, jetzt steht etwas Wichtiges bevor. Wir wollen zunächst Terachs Familie etwas näher anschauen. Das sind diese Verse, die wir soeben gelesen haben, die gehören so zu dieser Kategorie der Bibelabschnitte, über die wir so leicht einfach hinweglesen und dann kommen wir endlich wieder zur Handlung, wo es interessant wird. Doch wenn wir diese Verse genau anschauen, werden wir sehen, wie hoch bedeutungsvoll sie sind. Terach zeugte 3 Söhne in dieser Reihenfolge: Abram, Nahor, Haran. Daher wissen wir, dass Abram der Erstgeborene war. Und dann heißt es im Text: und Haran zeugte Lot. Warum wohl fügt der Erzähler diese Angabe über den jüngsten Sohn Terachs an dieser Stelle in Vers 27 ein? Der nächste Vers bietet die Antwort darauf. Haran, der jüngste Sohn, verstirbt in jungen Jahren noch vor seinem Vater Terach. Mit Harans Tod fällt die Verantwortung für die Hinterbliebenen in seiner Familie auf den erstgeborenen Sohn. In dieser altorientalischen Kultur war das so üblich. Die Verantwortungsbereiche waren so geklärt. Das war die Sozialversicherung. Doch zu dieser großen Verantwortung der Erstgeborenen trat eben auch das Erstgeburtsrecht hinzu. Neben der Pflicht, also für seine Mutter und für seine Geschwister zu sorgen, trifft Lot auch ein größerer Anteil am Familienerbe, weil er der Erstgeborene ist. Durch den Tod seines Vaters Haran tritt also Lot, der Erstgeborene, in diese legale Position und wird aus rechtlicher Perspektive weiterhin als Bruder Abrams betrachtet. Auch Abram und Nahor heiraten. Bei Abrams Frau wird lediglich ihr Name genannt, Sarai. Bei Nahors Frau, die Milka heißt, wird noch hinzugefügt, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Diese sonderbare Formulierung klingt in unseren Ohren wirklich holprig und vielleicht etwas überflüssig. Doch sie zeigt uns, wie wichtig die Vaterfigur in der Identität der einzelnen Personen war. Uns wird hier also mitgeteilt, Nahor heiratet seine Nichte, Milka, die Tochter seines verstorbenen Bruders Haran. Und folglich ist sie Lots Schwester und ihre weitere Schwester heißt Jiska. In diesem Stammbaum, in der Übersicht, ist das etwas besser einzuordnen. Sarais Herkunft wird nicht erläutert. Doch eine andere Information findet der Erzähler so wichtig, dass er sie zu Beginn dieser Erzählung hier bereits einfügt. Sarai ist unfruchtbar. Sie hat kein Kind. Warum der Erzähler diese Information hier einfügt, werden wir möglicherweise später erfahren. In Vers 31 wird geschildert, dass Terach seinen bisherigen Wohnort Ur in Chaldea verlässt, um nach Kanaan zu ziehen. Und wenn wir diesen Bibeltext vielleicht schon längere Zeit nicht gelesen haben, dann überrascht es uns womöglich ein wenig. Ja, schon Abrams Vater hatte im Sinn, nach Kanaan zu ziehen. Wir erfahren allerdings nicht, was ihn zu dieser Entscheidung bewegt hat. Doch die Art und Weise, wie diese Wohngemeinschaft geschildert wird, verrät uns wiederum wichtige Aspekte des damaligen Familienlebens. Terach verlässt nicht allein seinen Heimatort. Er nimmt Abram, seinen erstgeborenen Sohn, mit und Lot, den Sohn seines verstorbenen Sohnes, und ja, Sarai, seine Schwiegertochter Und das wird zuerst genannt, dann die Frau seines Sohns Abrahams, zu dieser Zeit noch. Und bei all diesen genannten Personen ist also Terach die Hauptbezugsperson. Er ist das Familienoberhaupt, der sogenannte Pater Familias. In einer Familiengemeinschaft, die zu der Zeit mehrere Generationen umfasst. In so einer Mehrgenerationenfamilie war eben dieses Vaterhaus die kleinste gesellschaftliche Einheit. Und manchmal wird das dann als Haus deines Vaters oder manchmal als Vaterhaus bezeichnet. Das war diese kleinste Wohn- und Lebensgemeinschaft. Wenn wir heute den Begriff Familie hören, denken wir gewöhnlich an eine Zwei-Generationen-Einheit. Eltern und Kinder. Zur Zeit Abrahams hingegen war diese Kleinfamilie in das große Vaterhaus eingebettet. Dabei war es üblich, dass eine Tochter die eigene Familie verließ und Teil der Familie ihres Mannes wurde. Im Gegenzug heißt das, wenn ein Sohn dieser Familie heiratete, so gewann diese Familie ein weiteres Familienmitglied hinzu, weil dessen Frau in diese Familie eingefügt wurde. Trotzdem blieb der Vater dieses jungen Ehemannes die Hauptbezugsfigur, das Familienoberhaupt, der Pater Familias, solange wie er in der Lage war, seine Familie Versorgung und Sicherheit sicherzustellen. In einer solchen Familie konnten 3 bis 4 Generationen zusammenleben. Die eigene Identität ging weitgehend auf diesen Pater Familias zurück, nachdem ja das Vaterhaus benannt wurde. In unserer heutigen Gesellschaft fällt es uns schwer, uns ein solches Familienmodell vorzustellen. Aber in einer Zeit, in der es keine staatliche Sozialversicherung gab, hat dieses Modell gute Dienste geleistet, um jung und alt einen sicheren Platz zu geben. Zudem war diese Art der sozialen Absicherung wesentlich persönlicher als das Versicherungssystem, in dem wir uns heute wiederfinden. Damals hat selbstverständlich jeder die anderen Personen des eigenen Haushalts gekannt. Jeder hat seinen Aufgabenbereich bekommen und so einen Beitrag zu der Stabilität des Systems beigetragen. Hier konnten Kranke, Schwache, Betagte oder auch Neugeborene aufgefangen und versorgt werden. Somit war das Vaterhaus die kleinste und doch entscheidende Lebenszelle der größeren Gesellschaft. In dieser Kultur wird dann zukünftig das Volk Israel entstehen mit folgender Gesellschaftsstruktur. Das Volk Israel als Einheit ist der übergeordnete Begriff. Das Volk teilt sich in 12 Stämme auf. Jeder einzelne Stamm gliedert sich in einzelne Sippen und jede Sippe besteht aus mehreren Väterhäusern. Warum ist es wichtig, dass wir die Gesellschaftsstruktur bzw. die Unterschiede zwischen der damaligen und der heutigen Familie kennen und verstehen? Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wozu müssen wir dieses alles wissen? Nun, wenn wir diesen Hintergrund verstanden haben, können wir viele Ereignisse und selbst manche Gesetze oder Gebote besser einordnen. Ich gebe nur ein Beispiel. In dem 2. der 10 Gebote ist ja die Rede davon, ihr sollt euch keine Bildnisse machen, nicht vor ihnen niederfallen, sie nicht anbeten. Und dann folgt ein wichtiger Nachsatz. Denn ich, der Herr, dein Gott, suche die Schuld der Väter heim bis ins 3. und 4. Glied. Aber Segen verheiße ich über tausende Generationen. Dieses Gebot wurde in einer Kultur gegeben, in der in einem Vaterhaus 3 bis 4 Generationen zusammenlebte. Was heißt das? Wenn wir dieses im Hinterkopf haben, dann liegt es nahe, dieses zweite Gebot so zu verstehen, dass die Schuld der Väter negative Auswirkungen auf sein direktes Umfeld hat. Und das war damals diese 3 bis 4 Generationen Familie. Einfach als ein Beispiel, wo uns dieses Wissen über die alttestamentliche Welt helfen kann, manche Dinge vielleicht etwas besser einzuordnen. Wir kehren zu Terach und seiner Familie zurück. Wenn ihr die Bibel dabei habt, viele Bibeln haben vorne oder hinten eine Karte. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne kurz auf die Karte schauen. Ur in Chaldea befindet sich, auch auf der mentalen Karte, im Südosten, in der Nähe der 2 Flüsse Euphrat und Tigris, die dort in den Persischen Golf münden. Zwischen diesem Zweistromland und Kanaan liegt also eine riesige Wüste. Diese 2 Flüsse, die entspringen weiter im Norden und dort waren auch die Haupthandelsrouten. Nun bricht Terach mit seiner Familie auf. Wenn er nach Kanaan ziehen will, wäre der kürzeste Weg einfach Richtung Westen durch die Wüste. Doch diesen Weg schlägt er nicht ein, sondern er bewegt sich den Flüssen und den Hauptrouten entlang Richtung Norden bzw. Nordwesten. Dabei fällt auf, dass er nicht seine ganze Familie mitnimmt. Nahor, Abrams Bruder, wird nämlich nicht erwähnt. Offenbar zieht er nicht mit, sondern bleibt in Ur. Aber das jetzt nur am Rand, vielleicht spielt das später noch eine Rolle. Terach zieht also los, möchte nach Kanaan, kommt aber nicht dort an. Als er Haran erreicht, das ist im Norden, dort wird er sesshaft, das sehen wir an der Formulierung, und sie wohnten dort. Dort lässt er sich nieder. Kanaan als Reiseziel hat er offenbar aufgegeben. Nun, bevor der Erzähler die Hauptperson Abram aufgreift und ihre Geschichte weitererzählt, rundet er noch die Geschichte Terachs ab mit einer Notiz. Er sagt, Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Also dort endet die Geschichte dieses Paterfamilias. Nun haben wir wichtige Hintergrundinformationen zu Abram erhalten. Wir haben seine Herkunftsfamilie kennengelernt und wir wissen, dass er ursprünglich aus dem Osten, aus Ur in Chaldea kommt. Nun aber allein aus Haran Richtung Süden weiterziehen wird. Damit kommen wir zu dem Predigttext, den wir bereits gelesen haben. In Genesis 12, Vers 1 heißt es dann, und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Nachdem wir nun ein Bild über die damaligen Familienverhältnisse gemacht haben, können wir uns das Ausmaß dieser Herausforderung etwas besser vorstellen. Alles, was Abram bisher Sicherheit und Identität gegeben hat, soll er hinter sich lassen und in ein neues Land ziehen, in eine unbekannte Zukunft. Was gibt dir Sicherheit? Worauf gründest du deine Identität? Ist es die Familie? Ist es die Abstammung? Ist es vielleicht der Beruf oder die Nationalität? Wären wir bereit, allein auf Gottes Wort hin menschliche Sicherheiten aufzugeben und ein Umfeld zu verlassen, das uns Zugehörigkeit und Identität gegeben hat? Auf diese Fragen werden wir noch zurückkommen. Abraham hat ja bereits einmal sein Land und seine Verwandtschaft verlassen, nämlich damals, als er mit seinem Vater Terach und Lot Ur in Chaldea verlassen hat. Doch in Haran befindet er sich wohl immer noch in dem geschützten Rahmen seines Vaterhauses. Wie alt wird wohl Abram gewesen sein, als er von Haran weiterzog nach Kanaan? Wenn wir von unseren Kräften ausgehen und daraus einen Rückschluss ziehen möchten, könnten wir vermuten, dass solch ein beschwerlicher Umzug nicht im hohen Alter stattfinden würde. Doch der Erzähler verrät uns in Vers 4, dass Abram zu diesem Zeitpunkt bereits 75 Jahre alt ist. Abram hat seine Berufung nicht vergessen. Schritt für Schritt setzt er seinen Auftrag in die Tat um. Doch Gottes Wort an Abram erhält bei weitem nicht nur einen Auftrag. Auf den Befehl in Vers 1 folgt die Verheißung in den Versen 2 und 3, eine Verheißung, die ihresgleichen sucht. Diese gewaltige Verheißung besteht aus 7 Elementen. Und diese 7 Elemente habe ich auf dem Handzettel einmal gesondert untereinander aufgeführt. Dort heißt es: Ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das erste Element dieser 7er Reihe ist ein Versprechen Gottes. Dieses Versprechen hat möglicherweise den Erzähler dazu veranlasst, im vorhergehenden Kapitel in der Beschreibung von Abrams Familie bereits anzumerken, dass Sarai unfruchtbar ist. Sie hat keine Kinder und wird auch in der Zukunft keine Kinder zur Welt bringen können. Gottes erstes Versprechen, Abram zu einer großen Nation zu machen, markiert somit einen schmerzhaften Kontrast zu der Situation, in der Abram und Sarai sich befinden. Diese Spannung, die Abram und Sarai gespürt haben werden, können wir uns wohl nur annähernd vorstellen. Im zweiten Versprechen bekundet Gott seine Entschlossenheit, Abram zu segnen. Doch was genau bedeutet segnen? Wir haben diesen Begriff so in unsere Sprache integriert, wir hören ihn so häufig, und wahrscheinlich fällt er in jedem Gottesdienst. Doch was ist genau Segnen? Wir haben wahrscheinlich alle eine gewisse Vorstellung davon, was Segnen bedeutet. Irgendetwas hat es damit zu tun, dem anderen etwas Gutes zu tun oder etwas Gutes zu wünschen. Doch was es genau mit dem Segnen auf sich hat, dem werden wir in Kürze noch etwas nachspüren. Das dritte Versprechen bringt Gottes Absicht zum Ausdruck, Abrams Namen groß zu machen. Wir erinnern uns daran, dass kurz zuvor die Menschheit mit einem gigantischen Bauprojekt sich selbst einen großen Namen und einen Turm bis in den Himmel machen wollte. Dieses stolze Vorhaben wurde von Gott durchkreuzt. Es wirkt wie eine Ironie. Wenn Menschen sich selbst erhöhen und sich einen großen Namen wollen, legen sie sich mit dem Schöpfer an. Im Gegensatz dazu erwählt dieser Schöpfer den Abram, um ihm einen großen Namen zu machen. Dieser große Name steht offenbar in einem engen Zusammenhang mit dem großen Volk, das aus Abram hervorgehen soll. Das Volk soll demnach also nicht nur zahlenmäßig groß sein, sondern auch einen großen Namen tragen, eben in Bezug stehen zu dem großen, ehrwürdigen Namen Abrams. Das vierte Element der Verheißung ist erstmals kein Versprechen. Es bringt Abrams Bestimmung zum Ausdruck. Er ist nämlich eingeladen, die ersten 3 Versprechen anzunehmen und dadurch für andere ein Segen zu werden. Das fünfte und das sechste Element, das sind Aussagen, die wie Gegensätze auftreten. Gott verspricht, dass er diejenigen segnen wird, die Abram segnen. Wer Abram allerdings verachtet, den wird Gott verfluchen. Hier tritt der polare Gegensatz zwischen Segnen und Verfluchen auf. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, Gott wird die Widersacher Abrams verfluchen, nicht wir Menschen. Auch dieser Spannung zwischen Segen und Fluch werden wir uns bald noch einmal zuwenden. Die siebte Aussage bündelt dann die Fäden der gesamten Verheißung und Berufung Abrams. Es heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der vielfach betonte Segen Abrams gilt letztlich allen Geschlechtern der Erde. Bereits hier wird deutlich, die Erwählung Abrams bildet ein essentielles Glied in einer Kette, die Gottes Segen zu allen Menschen bringen soll. Wenn wir diese sieben Elemente so anschauen und vor uns haben, dann fällt schon allein durch die Wortwahl und durch die Formulierungen auf, dass es bei dieser Verheißung primär um Segen geht. Dieses Verb erscheint in diesen zwei Versen fünfmal, es ist mit Fettdruck hervorgehoben. Verfluchen hingegen erscheint ein einziges Mal. Wenn wir die deutsche Übersetzung lesen, könnten wir meinen, in dieser Aussage Gottes erscheint es zweimal. Es ist ein wenig verwirrend, aber es ist so, mit dem ersten Verb könnte man auch übersetzen, wer dich missachtet, den werde ich verfluchen. Also dort werden tatsächlich zwei verschiedene Verben verwendet. Um den Sinn von Segnen und Fluchen zu erfassen, blicken wir in den Text, der dieser ganzen Geschichte vorgestellt ist, nämlich die Urgeschichte, die ersten 11 Kapitel der Bibel. Bevor Abram auf der Bildfläche erscheint, ist in 6 Versen bereits vom Segnen die Rede. Ich habe die Bibelstellen notiert. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr zu Hause in Ruhe gerne diese Bibelstellen einmal alle nachlesen und schauen, in welchem Zusammenhang erscheinen sie. Hier gehen wir nur ganz kurz darüber. In Genesis 1, Vers 22 segnet Gott zunächst die Tiere. Im gleichen Kapitel, Vers 28, segnet Gott Mann und Frau, die Menschen. Dann in Kapitel 2 segnet Gott den siebten Tag. In Kapitel 5, Vers 2 wird ein Rückblick geworfen und etwas aufgegriffen, das vorher schon erwähnt wurde. Und dort heißt es dann wiederholend, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie. Und so weiter. Dann in Kapitel 9 segnet Gott Noah und seine Söhne. Und am Ende von Kapitel 9 spricht Noah, gesegnet sei der Herr. Es zeigt sich in diesen Versen, dass Gottes Segen das Leben fördert. Lebensfülle entsteht in Gottes Nähe und kommt zum Ausdruck durch Fruchtbarkeit und durch Vermehrung bei den Menschen und Tieren. Gott segnet und heiligt den siebten Tag. Er bestimmt ihn zur Ruhe. Wenn ein Mensch Gott segnet, auch diese Richtung ist möglich, dann wird Segnen zum Ausdruck für Ehrerbietung. Darum wird in solchen Fällen meist die Übersetzung loben oder preisen gewählt. Wenn wir uns dann das Verb fluchen oder verfluchen anschauen, sehen wir, dass auch dieses 5-mal bereits in den ersten 11 Kapiteln erscheint. Das erste Mal im Kapitel 3, Vers 14. Der Herr verflucht die Schlange. Drei Verse weiter wird der Erdboden verflucht. Es ist auffällig, dass weder Adam noch Eva verflucht werden. Dafür wird aber der Erdboden um Adams Willen verflucht. In Kapitel 4, Vers 11 verflucht Gott den Kain. In Kapitel 5, Vers 29 haben wir wieder eine Rückblende und dort wird etwas aufgegriffen und gesagt, dass die Rede von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. In Kapitel 9, Vers 25 verflucht Noah einen seiner Söhne. Kanaan hat ihn entwürdigt und darauf folgt dieses harte Wort. Wenn wir nun diese Erwähnungen oder die Verwendung dieser Gegensätze in den ersten 11 Kapiteln anschauen, fällt zunächst auf, an welcher Stelle die Rede vom Fluch einsetzt. Während in Genesis 1 und 2 bereits dreimal vom Segnen die Rede war, erscheint der Fluch zum ersten Mal nach dem Sündenfall. Da scheint es einen ganz entscheidenden Bruch zu geben. Und zwar verflucht Gott die Schlange. Im nächsten Kapitel, Genesis 4, erschlägt bereits in der ersten Familie Kain seinen Bruder Abel und zieht damit Gottes Fluch auf sich. Dann Genesis 9 verflucht zum ersten Mal ein Mensch. Wird ein Mensch von einem Menschen verflucht, weil Kanaan seinen Vater eben geschändet hat. Das Bild, das aus diesen Aussagen über den Fluch entsteht, ist von Gottes Ferne, Gefahr und Lebensminderung gekennzeichnet. Der Fluch ist eine Konsequenz des Sündenfalls. Eine Konsequenz, die Gott in Kraft setzt, mit einem Ziel, nämlich um den Segen zu bewahren, beziehungsweise um die Gesegneten zu schützen. Das heißt, Segen und Fluch stehen nicht auf gleicher Ebene. Gottes Absicht ist Segen. Primär ist das Gottes Absicht und zwar für alle Menschen. Für die ganze Schöpfung von Anfang an, das sehen wir in den ersten zwei Kapiteln. Nachdem die Sünde die intime Gottesbeziehung zerstört hat, setzt Gott dann den Fluch ein, um das Böse zu bändigen, während er seiner Absicht des Segnens weiter treu bleibt. Gottes Heilsgeschichte ist die Segensgeschichte, die er trotz der Sünde der Menschen zum Ziel bringen wird. Und das wird zum ersten Mal deutlich in Kapitel 3, nachdem die Menschen sich gegen Gottes Willen entschieden haben. Gott fordert Rechenschaft von der Schlange und spricht zu ihr in Genesis 3,15: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Direkt nach dem Sündenfall kündigt Gott also der Schlange das Ziel seiner Segens- und Heilsgeschichte an. Ein Same, das ist ein Nachkomme der Frau, wird der Schlange und ihrem Nachkommen den Kopf zermalmen. Die Schlange wird ihm aber die Ferse zermalmen. Es ist wirklich das genau gleiche Verb. Bereits in diesem Vers wird deutlich, welchen Stellenwert die Nachkommenschaft der Frau hat. Ihr Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber wer ist dieser bestimmte Same, der diesen Segen-Durchbruch bringen wird? Nachdem bereits in der ersten Familie ein junger Mann seinen Bruder ermordet, wird die Welt mit Gewalttat erfüllt. Schließlich sendet Gott die Sintflut und leitet mit Noah und seiner Familie einen Neubeginn ein. Doch wieder wendet sich die Menschheit von Gott ab und will sich schließlich selbst einen großen Namen und einen Riesenturm bauen. Die hochmütigen Menschen zerstreut Gott dann durch die Sprachverwirrung. Gibt es bei dieser fast aussichtsloser Situation überhaupt Hoffnung auf einen Segen, den Gott für die Welt und für alle Menschen bestimmt hat? Nach diesem Chaos in Genesis 11 strahlt die Erwählung Abrahams wie ein heller Lichtstrahl über die dunkle Vergangenheit hinaus. In dieser Erwählung wird sichtbar, Gottes Segensprojekt ist keineswegs verloren. Der fünffach betonte Segen in der Verheißung an Abraham wird durch den Fluch über Abrahams Widersachen nur noch bestärkt. Gott wird sein Segensprojekt zum Ziel führen. Darauf ist Verlass. Abraham, diese Person hingegen, hat sich ihre Erwählung keineswegs erarbeitet. Abraham ist unverdient als Schlüsselfigur in Gottes Segensgeschichte erwählt worden. Doch mit der gewaltigen Segensverheißung geht gleichzeitig ein herausfordernder Auftrag einher. Wir haben den Auftrag in Vers 1 gesehen. Abraham muss wirklich seine Rückbindung an seine Vergangenheit, an alles, was ihm Sicherheit und Identität gegeben hat, loslassen. Einzig im Vertrauen auf Gottes Zusage muss er wortwörtlich alle Zelte abbrechen und in ein unbekanntes Land ziehen, um dort mit Gott eine neue Geschichte zu beginnen. Abraham hat sich auf diese abenteuerliche Geschichte eingelassen. Er wurde so zum Segensvermittler für die gesamte Menschheit. Dass wir hier heute zusammen sind und Gottesdienst feiern, ist ein Nachweis dafür, dass Gottes Segenslinie über Abraham auch uns erreicht hat. Durch den Nachkommen Abrahams und Sarais, viele, viele Jahre später, den verheißenen Schlangenkopfzertreter, wurden wir, die wir keine leiblichen Nachkommen Abrahams sind, doch in seinen Stammbaum eingepfropft. Das heißt, wir aus den heidnischen Völkern sind in Abraham gesegnet und gesegnet worden und werden weiter gesegnet. Gleichzeitig hat Gott die leiblichen Nachkommen Abrahams nie völlig verworfen. Das Volk Israel wurde nicht von der neutestamentlichen Gemeinde als Volk Gottes ersetzt. Vielmehr wurden die Heiden in den edlen Baum eingefügt. Römer 11, 17. Der Segen ist von dem Baum zu den Völkern gelangt, nicht umgekehrt. Und nun soll der Segen vom Baum oder von den Völkern zurück zu dem Baum gehen, auch zu Israel. Segnen heißt dabei nicht, konkret heute alles gut zu heißen, was Israel oder andere Völker tun. Vielmehr ist es unser Auftrag und unser Anliegen, Israel und alle Völker mit Jesus Christus, dem wahren Friedefürsten, in Beziehung zu bringen. Das ist der ultimative Segen. In der langen Geschichte seit Abraham ist die Kette der Segensträger nie abgerissen. Heute sind wir Teil dieser Segenskette. Auf einer Seite Empfänger, auf der anderen Seite Vermittler des göttlichen Segens. Zum Segnen sind wir berufen, nicht zum Verfluchen. Das sehen wir eigentlich schon in Genesis 12, Aber es wird im Neuen Testament mindestens an zwei Stellen nochmals ausdrücklich bestätigt. In Römer 12, 14 und in 1. Petrus 3, 9. Doch so gut Segnen klingen mag, Segnen kann herausfordernd sein. Das haben wir bei Abraham gesehen. Es kann bedeuten, wirklich alte Sicherheiten loszulassen. Unsere Zugehörigkeit dort zu suchen, wo Gott uns hinstellen will und unsere Identität immer wieder neu allein in ihm zu gründen. Bist du bereit, dich dieser Herausforderung zu stellen? Wo und wie will Gott dich zum Segen setzen? Ist es durch Traktate verteilen? Oder ist es durch etwas anderes? Diese Frage nach dem Wo und dem Wie muss und kann nur jeder für sich selbst beantworten. Abrahams Geschichte zeigt uns, dass Gott seine Diener nicht überfordert. Und dass mit Gottes Herausforderungen, auch wenn sie groß sein mögen, mit ihnen noch ein größerer Segen einhergeht. Diese Ermutigung möge uns alle in die neue Woche und darüber hinaus begleiten. Wir beten. Himmlischer Vater, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Schöpfer des Himmels und der Erde, du verfolgst einen Segensplan mit deiner Schöpfung. Danke, dass du auch uns in deine Segensgeschichte hineingenommen hast. Und dabei gibt es doch so viel Leid, Schmerz und Elend. Der Fluch kam als Folge der Sünde in die Welt und beeinträchtigt seither alle Bereiche des Lebens. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Doch du selbst sagst, dass Leid nicht notwendigerweise die Folge einer eigenen Sünde ist. Danke, dass du uns auch diese Gewissheit gibst. So legen wir eigenes Leid und das Leid so vieler Menschen in deine Hand und bitten dich, mach etwas Gutes draus. Führe du deine Segensgeschichte zum Ziel und gebrauche uns als Segensträger darin, auf dass dein Name verherrlicht und deine Gemeinde erbaut werde. Herr Jesus Christus. Amen.